Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf, mit euch den Gottesdienst feiern darf. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das Thema gelesen habt. Vielleicht wisst ihr auch gar nicht, was das Thema ist. Vielleicht habt ihr heute gerade vorhin gedacht, hä, was ist das für ein Thema Vergebung? Da habe ich gar keine Lust drauf. Oder als ihr den Zettel gesehen habt, vielleicht habt ihr gedacht, typisch Pfarrer, hä, es geht nur um Sünde. Sünde, 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 das Thema der Kirche. Und das liegt daran, dass wir eine Predigtreihe, eine Gottesdienstserie haben mit dem Vater Unser oder mit dem Unser Vater. Und wir möchten gern dem auf die Spur kommen, was Jesus uns damit sagen möchte. Das Unser Vater ist ja kein auswendig Lerngebet, oder? Es ist kein Gebet, mit dem ich Fleißpunkte bei Gott sammle, sondern es ist ein Modellgebet. Es ist eine Anleitung zum Beten. Und es soll uns helfen, beten zu lernen. Dass wir verstehen, was Beten heißt. Jesus hat gemerkt, dass die Menschen damals wirklich Mühe damit hatten, dass sie Gebet als Moment der Selbstdarstellung verwendet haben. Oder so nach dem Motto, guck mal, wie cool ich beten kann. Was für tolle Worte ich finde. Kommt euch vielleicht bekannt vor. He? Geht's auch heute noch. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, ihr könnt auch in eurem stillen Kämmerlein beten. Euer Vater sieht es. Oder dass wir meinen, wir müssten Gott bearbeiten, dass er uns was gibt. Und Jesus sagt, wisst ihr, euer Vater im Himmel weiß, was ihr betet, bevor ihr es aussprecht. Und er lädt uns ein, zu verstehen, hey, das Gebet, das ist eine Gelegenheit, Gott nah zu sein. Das ist eine Gelegenheit, die Beziehung zum Vater zu suchen. Nicht einfach zu einem anonymen Gott, der weit weg ist, sondern zu jemand, der sich für dich interessiert, der dich liebt. Es ist nicht so, dass ich völlig zugepackt bin mit Terminen als Pastor oder Pfarrer. Aber es ist tatsächlich so, wenn mich jemand anruft und fragt, ob ich Zeit für ihn habe, dann überlege ich mir genau, wann habe ich Zeit? Wann nehme ich mir Zeit? Wie teile ich mir meinen Tag ein, oder? Aber es ist tatsächlich so, wenn meine Kinder kommen, dann habe ich eigentlich fast immer Zeit. Oder? Meine Kinder haben eine viel geringere Hürde. Und Jesus erklärt uns ja, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen und er will uns damit was vermitteln. Nicht nur, dass wir ihn genauso nennen können, den Vater, wie Jesus mit ihm gesprochen hat, sondern dass wir eingeladen sind, wie mit einem Kind, wie ein Kind zu sein, Gottes Kind zu werden und mit ihm so zu sprechen. Und wenn man das Unser Vater dann weiter anschaut, dann merkt man, das ist gar kein so harmloses Gebet. Das beginnt gar nicht damit, dass ich mein Herz vor Gott ausschütte, sondern es beginnt damit, dass ich erstmal mir bewusst mache, mit wem ich da rede. Dass ich meine Beziehung in den Vordergrund stelle. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und da merkt man, das ist auch kein so harmloses Gebet. Es braucht ziemlich Mut, das zu beten. Zu sagen, hey, mir ist wichtig, dass dein Name geehrt wird. Mir ist wichtig, dass du wichtig bist. Mir ist wichtig, dass dein Wille geschieht. Ich mache das zu meinem Anliegen. Darüber haben wir geredet in Predigten. Und es braucht Mut. Und Jesus sagt uns dann aber auch, wir dürfen mit unseren persönlichen Anliegen kommen. Er weiß, dass wir vielleicht darüber rätseln, interessiert uns sich Gott für uns, für unsere Anliegen. Und er sagt uns, wir dürfen beten, sogar für das tägliche Brot. Und dann schlägt er uns vor, oder gibt er vor, formuliert er diesen Teil vom Unser Vater, der vielleicht auch nicht so einfach ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und er fügt dann ein Vers weiter noch hinzu, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und als ich mich mit dem Gebet beschäftigt habe, ich gedacht, hey, dieses Gebet, das wird nur jemand bitten, der sich auch bewusst macht, ich brauche Vergebung. Und ich bin dann eben auf die Frage mit der Schuld gekommen, oder? Und vergib uns unsere Schuld. Und ich denke, ganz oft sagen dann Pastoren, ja, das ist kein so beliebtes Thema. Das ist eigentlich ein Problem, als Pastor über Sünde zu reden. Natürlich, weil die Kirche das missbraucht hat, oder? Ihr seid die bösen Sünder, wir sind die Guten, gebt uns das Geld und so weiter. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich über Sünde reden möchte. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie Jesus über Sünde redet. Und ganz ehrlich, ich glaube eigentlich, dass das Thema Schuld gar nicht so das große Problem ist bei dem Gebet. Wir kommen gleich noch drauf zu reden, warum Schuld wirklich ein Problem ist. Aber ich glaube, das größte Problem bei diesem Gebet und vielleicht auch beim christlichen Glauben in unserer Zeit ist doch die Art und Weise, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Ich glaube, die größte Herausforderung bei dieser Bitte und vergib uns unsere Schuld ist nicht, dass ich sage, ich bin schuldig, weil wir sind ganz schnell dabei, dass wir sagen, niemand von uns ist perfekt. Oder das ist Common Sense. Es ist keine Herausforderung für uns zu sagen, jeder von uns hat irgendwo ein bisschen Dreck am Stecken. Aber die Frage ist doch, wie geht Gott damit um? Ich habe schon ganz oft gesagt, wie wir beten, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Gott sehen. Was für eine Vorstellung, welches Bild wir von Gott haben. Eben ob das der Buchhalter Gott ist oder der Donald Duck Gott, der auf seinem Gold sitzt und nichts rausrückt. Oder ob das der Vater ist, der mich liebt. Wir kommen auf den Vater nochmal zu sprechen, aber ich glaube, das größte Problem ist für uns, dass Jesus uns sagt, hey, du brauchst Vergebung. Wie gehen denn wir mit Schuld und Sünde um in unserer Gesellschaft? Oder? Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Wir haben zum Beispiel die Strategie, dass wir sagen, wir können Schuld abstreiten, in Frage stellen, oder so nach dem Motto, das war ich nicht. Kennt ihr vielleicht, oder wenn ihr die Autotür ein bisschen schwungvoll aufmacht und dann berührt ihr das Auto vom das nebenstehende Auto und dann guckt ihr und denkt ihr, war das ich jetzt? Nee, das war ich nicht. Liegt nahe, oder? Nee, bei euch nicht? Ihr kennt vielleicht andere Beispiele, oder? Es gibt, als Vater könnte ich hunderte Beispiele erzählen, aber das will ich nicht. Meine Kinder sind coole Kinder. Aber es gibt so immer die Frage, wenn man fragt, wer war das, oder? Dann zeigt der Finger immer in die andere Richtung. Wir können Schuld abstreiten. Oder wir können Schuld kleinreden, oder? Das ist so eine wunderbare Strategie und deswegen funktioniert die Bildzeitung und der Blick und 20 Minuten. Wir leben ja in einer Welt voller Moral. Warum genießen wir die schlechten Nachrichten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die bösen Nachrichten über den bösen Donald Trump? Weil wir dann immer denken, wir sind ja besser. Oder wir leben im Vergleich. Wir können uns so gut vergleichen, oder? Mein Nachbar, der hat mehr Dreck am Stecken als ich, der gibt weniger Geld, der hat mehr Reichtum, der hat das teurere Auto, oder der ist unfreundlicher mit seinen Kindern und dann fühle ich mich gut. Können wir mit Schuld umgehen, oder? Kennt ihr? Das ist eine bekannte Strategie, würde ich sagen. Wir können es natürlich auch verdrängen. Oder wir erinnern uns vielleicht daran, dass wir irgendwann mal irgendjemand was Böses getan haben und denken, ach, Schwamm drüber, da ist nicht so wichtig. Sagen, muss ich mich jetzt nicht für entschuldigen? Da merkt man schon, das Thema ist unangenehm, dann verdrängt man es. Man kann Schuld auch abtragen. Oder so nach dem Motto, okay, ich versuche Wiedergutmachung. Oder wir könnten umschulden. Im Finanzbereich ist das, glaube ich, eher so eine Strategie, oder dass man sich irgendwo neues Geld holt und die alten Schulden abbezahlt. Oder man kann entschuldigen, irgendeinen Grund für irgendetwas finden. Oder man kann für Schuld gerade stehen. Aber ganz ehrlich, Vergebung liegt uns nicht so nahe. Vergebung ist für uns schon eine Herausforderung, finde ich. Vergebung heißt ja, ich bekomme etwas, was ich mir nicht selbst holen kann. Vergebung ist doch etwas, was mir Gott gibt, ohne dass ich es einfordern kann. Merkt ihr, dass es unangenehm ist, um Vergebung zu bitten? Und jetzt sagt uns Jesus, ja, du sollst eigentlich regelmäßig immer wieder. Man merkt ja, oder? Beim Brot geht es ums tägliche Brot. Vielleicht hatte Jesus auch die Vorstellung, dass wir das Unser Vater täglich beten. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern im persönlichen Gebet. Dass wir uns da täglich dran orientieren. Vielleicht hat er so die Vorstellung gehabt, wir beten täglich um Vergebung. Haben wir das wirklich nötig? Ist Gott so ein kleinkarierter Kleingeist, dass er sich daran freut, dass wir täglich vor ihm kriechen und uns klein machen? Ist das nicht eine Strategie, um die Menschen niedrig zu halten? Ich glaube, das größte Problem in unserer Gesellschaft ist gar nicht so die Frage, kann ich vor Gott bestehen, bin ich sündig, sondern das größte Problem ist, dass wir überhaupt nicht bereit sind, uns der Frage zu stellen oder diese Bitte auszusprechen, vergib mir. Wir sagen, das wird schon irgendwie lang, wenn ich dann eines Tages vor dem Vater stehe. So schlecht bin ich nicht. Ich habe schon einige Punkte gesammelt, einiges Gutes getan, einige Leistung erbracht. Gott wird mich schon nicht ablehnen. So genau wird das dann doch nicht nehmen. Oder merken wir übertragen das, was wir aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen haben, übertragen wir auf Gott. Und meinen, es geht eher darum, dass wir etwas abtragen, oder? Ich meine, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen wir das manchmal, oder? Dass wir großzügig miteinander sind und sagen, klar, das kenne ich, ist mir auch schon passiert. Dann fällt uns Vergebung oder Entschuldigung leichter. Oder wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, da habe ich mich falsch benommen, sozusagen, okay, ich weiß, das kann passieren. Könnte Gott nicht auch so reagieren? Brauche ich wirklich Vergebung? Wir kommen darauf noch zu sprechen. Ich glaube, ich will aber zu meinem zweiten Punkt kommen. Ganz ehrlich, ich glaube, Sünde ist ein riesiges Problem. Wenn wir uns Jesus am Kreuz vorstellen, wenn wir uns Jesus vorstellen, wie Jesus am Kreuz stirbt, dann stellt sich für uns die Frage, warum war das nötig? Ich meine, Jesus betet ja vorher noch im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich meine, ich verstehe seine Bitte so nach dem Motto, wenn ich nicht unbedingt am Kreuz sterben muss, dann lass es vorübergehen. Warum war das nötig, dass Jesus am Kreuz stirbt? Übrigens eine Frage, in der wir auch im Alpha-Life-Kurs vertieft nachdenken. Falls euch das interessiert, seid ihr herzlich eingeladen, ab 22. Januar dabei zu sein. Da gibt es noch mehr solche Fragen. Aber ist die Frage, ist denn Gott jetzt so beleidigt oder so gekränkt oder vielleicht sogar verbittert, dass er meint, er muss es uns heimzahlen, er zeigt uns auf die Art und Weise, er muss uns klein machen? Ich glaube, das Kreuz zeigt uns viele Dinge. Das erste ist, dass da tatsächlich irgendwas vorhanden ist, was unsere Beziehung zu Gott zerstört. Und ich glaube, es ist eben falsch, wenn wir Gott auf das menschliche Niveau herunterschrumpfen und sagen, der soll mal nicht so tun. Es geht in unserer Beziehung zu Gott nicht darum, dass er beleidigt ist oder dass wir zu viel falsch gemacht haben oder mehr falsch als richtig gemacht haben. Sondern es geht darum am Kreuz, dass Sünde eine Macht ist. Eine Macht, die etwas zerstört, etwas kaputt macht, etwas vernichtet. Und zwar eben die Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, dass wir bei Gott nicht unsere Leistung erbringen, sondern dass wir eigentlich in unserem Leben Gott ablehnen. Und es gibt in der Bibel zwei verschiedene Art und Weisen, wie man Sünde definiert. Es gibt diese moralische Ebene, die ganz, ganz, ganz stark immer und überall vorhanden ist, oder? Ich denke immer wieder, wenn ich durch die Straßen laufe, es gibt so viel Moral in unserer Gesellschaft. Ich frage mich immer, was ist unser Maßstab? Aber das ist ein anderes Thema, oder? Was ist gute Moral, was ist schlechte Moral? Aber die Zeitungen sind voll von Moral. Oder? Selbst wenn ich aufs Männer-WC gehe, da steht ganz oft hinsetzen. Wow, was für eine Moral, oder? Ich habe immer gedacht, ich muss das ganze Zeugs mal fotografieren, wie moralisch wir sind in unserer Gesellschaft. Lauter Verbote und Regeln. Aber das ist gar nicht die Ursprungssünde. Was sagt Jesus? Was ist das wichtigste Gebot? Das wichtigste Gebot ist nicht, am Sonntag in die Kirche zu kommen. Und ihr denkt vielleicht, sowas darf man als Pfarrer nicht sagen, aber mir ist ja wichtig, dass ich euch nicht hier festnagle, sondern dass ihr versteht, was Jesus meint. das wichtigste Gebot ist auch nicht der Kirche das Geld zu geben. Denkt er vielleicht, die Kirche lebt von Spenden? Er darf doch so einen Quatsch nicht erzählen. Aber das wichtigste Gebot ist auch nicht, dem Pfarrer nicht zu widersprechen. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist, dass wir Gott lieben sollen. Lieben. Von ganzem Herzen. Mit unserem Kopf, mit unseren Gefühlen, mit unserem Verstand, mit unserem materiellen Besitz, mit allem, was wir sind und haben, sollen wir Gott lieben. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Die beiden Gebote, sagt Jesus, darin ist alles verankert. Das ganze Gesetz und die Propheten, das Alte Testament, wie das sind die Scharniere, hat einer gesagt bei der Auslegung von Matthäus 22, wo es Doppelgebot der Liebe ist. Das ist wie so, das Doppelgebot der Liebe ist wie die Scharniere, in denen alle anderen Gebote eingehängt sind. Bei Sünde, und das ist die viel wichtigere Definition von Sünde, geht es darum, dass wir Gott ablehnen. Dass wir ihn nicht lieben. Und ihr werdet sagen, ja, aber eigentlich will ich das doch, aber mir gelingt es nicht. Und da merken wir auch etwas von der Macht der Sünde. Versteht ihr, wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir merken, dass wir so viel Moral haben in unserer Gesellschaft, dann merken wir, dass wir eigentlich, dass Sünde eine zerstörerische Macht ist. Unsere Ehestatistiken, die Schreckensmeldungen, dass Väter ihre Frauen töten oder Kinder töten oder andere getötet werden. Die Rücksichtslosigkeit, die Unbarmherzigkeit, der Geiz, die Habgier, der Neid. Da merken wir, was für eine Macht die Sünde hat. Wie zerstörerisch sie ist. Aber ihre Wurzel liegt in der Entfremdung von Gott. Dass wir eben nicht verstanden und bereit sind auch zu ihm zu sagen, Vater, vergib mir. Dass wir eben nicht bereit sind zu sagen, ich habe das nötig, dass Gott mir vergibt. Sünde, sagt die Bibel, trennt uns von Gott. Und das ist eine reale Macht in unserem Leben hier und auch nach unserem Tod. Und deswegen stirbt Jesus am Kreuz, weil er die Sünde besiegen will, weil er die Macht des Todes brechen soll. Deswegen ist die Auferstehung auch so wichtig. Deswegen bestätigt die Auferstehung alles, was Jesus gesagt und getan hat. Ohne die Auferstehung kann man das ganze Christentum in den Mülleimer schmeißen. Wenn Jesus im Grab verrottet ist, dann war er ein netter Kerl, der schlaue Sprüche gemacht hat und irgendjemand hat wahrscheinlich ein bisschen Fake News verbreitet, dass er so lieb und nett war und nie was Böses getan hat. Aber wenn das stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann bekommt doch das, was er gesagt hat, eine andere Dimension, eine andere Form von Glaubwürdigkeit. Und versteht ihr, Jesus ist durch die Gegend gegangen, das müssen wir beim unser Vater ja immer im Blick halten, das sind ja Themen, über die er geredet hat. Er ist zu den Leuten hingegangen, hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wow, haben die Leute gesagt, was? Einer, der kein Priester ist, einer, der nicht im Tempel ist, wo kein Schaf geschlachtet wurde, stellt sich dahin und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und er erzählt, dass Gottes Reich da ist, dass wir in Beziehung mit Gott treten können, dass wir seine Herrschaft erleben können. Seine Gute, seine Freundliche, den als Hirten. Und denkt, das war sein Thema. Und dafür geht er ans Kreuz. Und wir werden später das Abendmahl miteinander feiern. Und warum feiern wir das Abendmahl? Nicht, weil das ein Stück Jesus ist, was wir da essen. Die Interpretation lehnen wir als Kirche ab. Ich will niemand zu nahe treten, aber darf jeder glauben in gewisser Weise, was er möchte. Aber für mich ist aus der Bibel nicht ersichtlich, wie man diese Interpretation haben kann. Aber was wir da tun, ist, wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Und eben, Jesus hat ja gesagt, bevor er gestorben ist, was sein Tod bedeutet oder was das Abendmahl bedeutet. Ich lese euch das später sicher nochmal vor, aber ich will euch das jetzt einfach im Bewusstsein rufen. Jesus sagt, nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es ein Stück, das sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, das neue Abkommen, die neue Vereinbarung zwischen Gott und euch. Besiegelt mit meinem Blut, wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und für den Juden war das einschneidend, der Begriff Bund, oder? David hat einen Bund geschlossen mit Gott. Abraham hat einen Bund geschlossen. Am Sinai wurde ein Bund geschlossen. Das waren Abmachungen, das waren geltende Regeln. Und Jesus sagt, hey, aufgrund von meinem Tod, den ich für euch sterbe, nicht für mich. Ich für euch sterbe. Und könnt ihr frei werden von der Macht der Sünde? Könnt ihr Kinder des himmlischen Vaters werden? Und deswegen ganz ehrlich, weißt du, für uns als Menschen ist Sünde ein riesiges Problem. Solange wir Gott ablehnen, solange wir Gott an den Rand drängen, erwarten, dass er nach dem Tod für uns die Party schmeißt und uns hier in diesem Leben nicht um ihn kümmern, ist unser Leben geprägt von Sünde, nicht von Liebe. Und Sünde ist für uns als Menschen ein riesiges Problem, weil wir von Gott entfremdet leben, getrennt von ihm, zerstört. Aber ich will zu meinem dritten Punkt kommen. Und es hat mir mal jemand gesagt, Daniel, du musst aufpassen, wenn du das sagst, weil das kann auch ganz falsch verstanden werden. Aber ich will euch jetzt ganz klar sagen, für Gott ist Sünde schon lange kein Problem mehr. Was meine ich damit? Wisst ihr, eines der eindrücklichsten Bilder im Neuen Testament für Gott ist der Vater. Und Jesus erklärt das ja mal. Und vielleicht wiederhole ich mich, aber es tut uns allen gut, wenn ich mich wiederhole. Und zwar am eindrücklichsten wird es deutlich an dem Mann, der rennt. Ist ja einer der eindrücklichsten Bilder im Neuen Testament ist ein Mann, der rennt. Ich weiß nicht, wer schon weiß, um welche Geschichte es geht. Aber es gibt diese Geschichte von einem Mann, der von Weitem seinen Sohn erblickt und dann jegliche Würde vergisst, die er in der damaligen Gesellschaft hat, und auf ihn zurennt. Wir nennen es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, es geht um beide verlorene Söhne. Ein Ausleger hat gemeint, man könnte sie auch den rennenden Vater nennen. Steht in Lukas 15. Und es geht darum, Jesus will veranschaulichen, warum Gott diese Menschen so wichtig sind, mit denen die anderen nichts zu tun haben wollten. Die Pharisäer, die haben sich damit darüber empört, dass sie sich mit dem Abschaum der Gesellschaft beschäftigen. Er hat gesagt, hey, für die Leute bin ich gekommen. Und erklärt, wie das Herz des Vaters schlägt. Und man muss wissen, für einen Vater, der einen eigenen Hof hatte, war das völlig unter seiner Würde zu rennen. Und der Sohn, der hat ihn ja zuliebst beleidigt. Er hat das Erbe eingefordert. Er hat zu ihm gesagt, du bist tot für mich. Gib mir die Kohle. Das wäre ja heute noch ein Problem, wenn wir, also ich würde jetzt mal sagen, meine Eltern hätten ein Problem damit, wenn ich sagen würde, Vater, Erbe rausrücken. Ich weiß nicht, ob es der Sohn so gesagt hat, aber im Grunde genommen ist das ja eine Todeserklärung. Du bist für mich gestorben. Ich will die Kohle haben. Du interessierst dich nicht für mich. In der Gesellschaft, die eher patriarchal organisiert war, wo der Vater eine Respektsperson war, war das ein Respektsverlust für den Vater. Und man merkt es dann in der Geschichte auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Geschichte, dass das unser Vater, dass wir das aus der Vaterperspektive beten. Versteht ihr? Ich glaube, wir müssen eines Tages müssen wir in unserem Leben mal entscheiden, welche Bedeutung Gott für unser Leben hat. Ob wir zu ihm Vater sagen möchten, ob er unser Herr sein soll, ob er Einfluss nehmen darf, ob wir ihn wirklich lieben wollen oder ob wir ihn ignorieren wollen. Das ist, glaube ich, die Wahl, die wir haben, vor die Gott uns in gewisser Weise mit Jesus stellt. Willst du mein Kind sein, fragt der Vater im Himmel, oder willst du deine eigenen Wege gehen? Und Gott ist nicht so, dass er uns zwingt, aber er sagt uns einfach, dass es Konsequenzen für unser Leben hat. Hier und nach dem Tod, egal wie wir uns entscheiden. Ich glaube, das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Das ist eigentlich auch die Entscheidung, die wir zum Ausdruck bringen, wenn wir das Abendmahl feiern. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr diese Entscheidung nicht treffen wollt, dann müsst ihr auch nicht weiter in die Kirche gehen. Also klar, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auf der Suche seid, seid ihr immer willkommen. Aber wenn du sagst, ich will eigentlich mit Gott nicht wirklich so nah unterwegs sein, ich will dir nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier durch religiöse Symbole du Punkte bei Gott sammelst. Für mich ist wichtig, das Christentum ist keine Religion. Sondern es geht darum, dass wir den Glauben leben an einen lebendigen Gott, einen lebendigen Glauben. Und Jesus meint es auch, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber hier, für Gott ist Sünde kein Problem. Und das sehen wir an dieser Vaterperspektive, oder? Er will vergeben. Er kann vergeben. Jesus sagt sogar, betet doch regelmäßig um Vergebung. Selbst wenn du ihn schon Vater nennst. Und wir kommen, wenn wir das unser Vater beten, nicht nur von der Vaterperspektive an diese Bitte heran, sondern auch aus der Anbetungsperspektive. Und aus der Dankbarkeitsperspektive, dass wir sagen, hey, du bist der Größte, du bist fantastisch, dein Name werde geheiligt. Was heißt denn das anderes als ich lobe dich? Du bist begeisternd, dein Name ist was Besonderes. Aus dieser Perspektive kommen wir. Das ist eigentlich ein Gebet für Leute, die schon lange die Entscheidung gefällt haben, oder? Wie das Abendmahl auch ein Fest ist. Wir feiern ja das Abendmahl. Manchmal denken wir, ja, was ist denn da feiern bei uns, aber... Ja, da müssen wir vielleicht noch drüber nachdenken als Gemeinde. Aber eigentlich feiern wir das Abendmahl, weil wir da Vergebung feiern, hey. Und wir kommen aus einer Anbetungsperspektive. Wir kommen auch aus einer Verheißungsperspektive, dass wir merken, Jesus sagt zu uns ja nicht, wir sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute, weil wir dann erleben sollen, dass Gott nicht für uns sorgt, sondern er fordert uns zum Beten auf, weil er sagt, Gott gibt dir gerne. Wir kommen aus einer Verheißungsperspektive an dieser Stelle. Das heißt, Jesus fordert uns da auf, Vergebung zu suchen. Für Gott ist Sünde kein Problem. Ich glaube nicht, dass das Evangelium uns dazu führen soll, zu sagen nach dem Motto, ja, kein Problem, ich mache jetzt einfach, wozu ich Bock habe, ich lebe einfach in den schönen Tag hinein, ich kann mir alle Pornos reinziehen, ich kann meine Frau betrügen, ich kann Geld betrügen, Gott vergibt mir. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube, so weit könnt ihr denken, dass ihr das versteht. Was ich meine, es ist nicht so, dass wir Gott auch Vergebung abbringen müssten, sondern er beschenkt uns und er weiß, dass wir Vergebung brauchen und er ermöglicht uns das. Er sagt, ich bin gern bereit, dir zu vergeben, such doch auch Vergebung. Und das Letzte, die letzte Dimension, die Jesus ja noch aufmacht in diesem Gebet, ist das mit dem Miteinander. Da haben wir bisher ganz wenig drüber gesprochen. Wir denken ja immer, beten tut jeder für sich. Aber Jesus hat ja das unser Vater formuliert, nicht das dein Vater oder mein Vater. Ja, wir beten vielleicht alleine. Er sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und unser tägliches Brot gib uns heute. Also die Du-Perspektive ist für Gott vorbehalten und es gibt eigentlich fast keine Ich-Perspektive, sondern es ist eher eine Unser-Perspektive. Und dann sagt Jesus sogar noch, wisst ihr, ganz krass, oder? Jetzt habe ich die ganze Zeit vom Kreuz geredet, gesagt, ja, wie cool, Gott ist bereit, uns zu vergeben. Und dann steht hier, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ist Gott doch kleinlich? Ich glaube, diese Verse fordern uns heraus, wirklich zu verstehen, was Vergebung ist. Einer der Prediger, die ich gelesen habe vor meiner Predigt, der hat gesagt, überleg doch mal, du hast vielleicht einen reichen Erbonkel, von dem du dein ganzes Leben lang nichts mehr gehört hast und auf einmal kommt ein Brief, er ist gestorben und hat dir 10 Millionen Franken hinterlassen. Ja, cool, Gotti wird es gleich nehmen. Ich auch. Und dann rufe ich den Gotti an und sage, hey Gotti, ich schulde dir immer noch 20 Franken. Und er sagt, ja genau, du bist so ein Sack. Ja, immer auf meine Kosten leben. Würden doch alle sagen, ey, 10 Millionen geerbt und dann dem Daniel 20 Franken nicht geben. Das ist ein fiktives Beispiel, okay? Ich habe Gott jetzt einfach so missbraucht, weil er so reagiert hat. Aber ihr versteht doch, oder? Und Jesus sagt es sogar mal in einem Gleichnis. Also er sagt hier, die Frage ist doch, wenn Gott euch so viel vergibt, seid ihr auch bereit zu vergeben? Und tatsächlich im Neuen Testament merken wir das. Paulus muss das manchen Gemeinden sagen, vergebt einander. Tragt euch nichts nach. Liebt einander. Wir denken, ja, das ist doch klar, oder? Aber je länger man in der Gemeindelandschaft unterwegs ist, desto mehr merkt man auch, ja, auch wir können uns verletzen. Auch wir haben es nötig, dass wir einander vergeben. Und das ist ja gerade der Clou bei der Geschichte, dass wenn ich als Heuchler durch die Gegend renne und sage, Hauptsache ich bin mit Gott im Reinen und mein blöder Nachbar, über den darf ich fluchen und ihm die Garage zuparkieren und auf seine Kosten, was weiß ich, irgendwas machen, sondern dass wir herausgefordert sind, das, was Jesus uns gibt, auch anderen zu geben. Und er sagt, ihr müsst es ernst meinen mit der Vergebung. Ihr seid eine neue Art von Gemeinschaft in dieser Welt, sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn du nicht verstanden hast, was es heißt, dass ich dir vergebe, dann wird sich das daran zeigen, dass du nicht bereit bist, anderen zu vergeben. Und deswegen habe ich dieses Zitat auf den Zettel gedruckt. Also eigentlich zwei Zitate, gell? Das eine hätte ich eigentlich schon am Anfang gerne gesagt vom Tom Wright. Vergebung ist umfangreicher und kostbarer und härter und schockierender, als wir üblicherweise meinen. Vielleicht habt ihr es ein bisschen verstanden heute. Ich glaube, um Vergebung zu bitten, fällt uns nicht so leicht. Weil wir gerne einen Deal machen. Weil wir gerne was beitragen. Vergebung fällt uns auch deswegen nicht leicht, weil wir eigentlich meinen, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Und dann hält uns Gott den Spiegel vor und sagt, hey, du liebst mich nicht. Du suchst mich nicht. Du interessierst dich nicht für mich. Du brauchst Vergebung. Du hast sogar nötig, dass ich für dich auf diese Welt komme und sterbe. Die Macht der Sünde wirst du nicht durch deine guten Vorsätze brechen. Kennen wir alle. Und dann sagt er uns, aber ich bin bereit, dir zu vergeben. Und wir merken, ja, das braucht eine Weile, dass ich verstehe, Gott ist wirklich voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Und dann merken wir, ja, im Untereinander soll sich auch was ändern, oder? Und der William Barclay, der hat gesagt, wenn wir uns bewusst machen würden, was wir tun, wenn wir diese Bitte aussprechen, dann gäbe es Momente, in denen wir es nicht wagen würden, sie zu beten. Ich habe mal gesagt, man braucht Mut, um das Vaterunser zu beten. Man braucht Mut, um zu sagen, dein Name werde geheiligt. Man braucht Mut, um zu sagen, dein Wille geschehe. Und man braucht auch Mut zu sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weil das heißt, Jesus nimmt mich beim Wort. Vielleicht gibt es Momente, wo wir uns sagen, das vergebe ich dir nie. Vielleicht gibt es Momente in unserem Leben, vielleicht erinnert euch daran, dass ihr mal gesagt habt, das vergebe ich dem nie. Und ich will dir sagen, vergib doch. Jesus ist bereit, dir alles zu vergeben. Lass dich doch befreien. Ich weiß, das ist kein einfacher Weg. Ich weiß, das ist keine einfache Sache. Manche Verletzungen sind extrem tief und persönlich. Kürzlich ist dieses Video durch die Medien gegangen von dem Brent Jean heißt er. Er hatte die Gelegenheit, in einem Gerichtsverfahren eine Aussage zu machen. Es war eine Polizistin in Amerika, die seinen Bruder erschossen hat. Und er hat, sie hat gemeint, er wäre in ihrer Wohnung, aber sie hat sich in der Wohnung geirrt und hat ihn erschossen. Und sie stand vor Gericht und in Amerika gibt es, glaube ich, die Tradition, dass auch Opfer eine Aussage machen können. Und dann ist der Bruder von diesem Botham Jean heißt er, glaube ich. Also der Brand Jean ist hingegangen, hat sich da hingesetzt und hat gesagt, hat gemerkt, es geht ihm nicht leicht über die Lippen. Hat aber gesagt, ich will dir vergeben und das Wichtigste ist, dass du Jesus in deinem Leben kennenlernst. Und er hat es nicht so einfach gesagt, wie ich das jetzt sage. Er hat da um jedes Wort gerungen und hat auch gesagt, nicht jeder in meiner Familie würde es so sagen. Und ich glaube, er hat auch nicht in Frage gestellt, dass es sowas wie Gerechtigkeit braucht und Verantwortung. Aber er hat gesagt, ich bin bereit, dir zu vergeben und am liebsten würde ich dich nicht im Gefängnis sehen, sondern würde ich sehen, dass du Jesus als deinen Retter annimmst und Jesus suchst. Und dann hat er sie umarmt und er durfte sie umarmen, dann hat sie geheult. Und dann ging es als Beispiel durch die Medien, welche Macht Vergebung hat. Ich glaube nicht, dass man das auf Knopfdruck kann. Ich glaube auch nicht, dass es jeder in der Öffentlichkeit machen muss. Aber weißt du, ich glaube, dass wenn du nicht vergibst in deinem Leben, dass du selbst zerstörst dich. Dass du verbitterst, dass du hart wirst. Wenn du verdrängst, dann wirst du merken, dass es irgendwie dein Leben prägt. Oder andere werden es merken. Und deswegen die Frage, ist Sünde in unserem Miteinander noch ein Problem? Dann lade ich dich ein. Nimm diesen Morgen, um dich hinzusetzen und zu beten. Oder vielleicht zu überlegen, woran hängt es. Oder vielleicht suchst du jemanden, mit dem du reden kannst, der dir helfen kann auf dem Weg zur Vergebung, zur Versöhnung.